Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Eine Gesprächsreihe von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Dreisat.
John von Düffel ist mein Gast auf dem blauen Sofa und wir sind nicht in Leipzig. Die Leipziger Buchmesse wurde ja wegen des Coronavirus abgesagt, aber wir improvisieren. Wir sitzen hier im ZDF-Studio, der Hauptstadtstudio in Berlin, nach dem Motto, die Buchmesse ist überall. Und ich freue mich, John von Düffel, dass wir unser Gespräch nicht ausfallen lassen mussten, dass wir jetzt hier sein können und sprechen und dass Sie kommen konnten. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
John von Düffel ist Autor, er ist Dramaturg außerdem am Deutschen Theater in Berlin. Und wir sind im Moment, wir haben das ja auch gemerkt, wir begrüßen uns jetzt nicht mehr per Handschlag, wir müssen uns alle noch daran gewöhnen. Wir sind so eine Gesellschaft auf Abstand. Wie fühlt sich das an für Sie?
Naja, gerade im Theaterbetrieb ist man sich ja vielleicht noch mal näher als im Literaturbetrieb. Da ist die Umarmung, da gibt es die Bräuche wie über die Schulter spucken. All das fällt natürlich jetzt auch weg. Und es ist tatsächlich so, als wäre so ein Keil zwischen viele Menschen getrieben.
Es ist aus einem anderen Grund noch ein ganz besonderes blaues Sofa oder blaue Sofas überhaupt, weil es das blaue Sofa in diesem Frühling seit 20 Jahren gibt. Vor 20 Jahren wurde in Leipzig das erste blaue Sofa gesendet und bei einem dieser Sofas waren Sie dabei, John von Düffel. Ihr erstes Buch hieß, oder Ihr erster Roman, Vom Wasser. Der erschien 1998 und 2000 erschien dann das Buch, oder es war ein Essay, Schwimmen. Und damit saßen Sie auf dem blauen Sofa vor 20 Jahren. Können Sie sich da noch erinnern, wie das
war? Also an das blaue Sofa kann ich mich noch erinnern. Und das ist ja die Wasserfarbe, insofern vergesse ich das nicht so schnell.
Wie war das damals?
Ja, es war für mich natürlich durch dieses Sofa so einprägsam. Also dadurch, dass man sozusagen diese knallige Farbe hatte und dann auch das Gespräch. Dadurch hat es sich so ein bisschen eingebrannt ins Gedächtnis.
Sie haben darin beschrieben, dass das Schwimmen nicht nur ein Sport, denn Sie sind ja auch Leistungsschwimmer gewesen und schwimmen auch weiterhin, dass es für Sie eben nie ein Sport nur war, sondern auch eine Passion. Was macht diese Passion aus beim Schwimmen?
Ja, das Faszinierende am Schwimmen ist für mich nicht nur die Bewegung oder auch die Schönheit dieser Bewegung, sondern auch die Möglichkeit, diesem Element Wasser so nah wie möglich zu sein. Also es ist ja eins der Elemente, das einen vollkommen umhüllt, in das man eintauchen kann und damit auch wie in eine andere Welt entschwindet. Und dieses in einer anderen Welt sein, dieser blauen Wasserwelt sozusagen, das ist, glaube ich, etwas, was ich zum Leben brauche. Und diese Nähe zum Element kann man auch auf andere Art und Weise erfahren, wenn man am See spazieren geht oder aufs Meer schaut. Aber ich finde, beim Schwimmen ist sie besonders intensiv, weil man im Wasser auch mit Haut und Haaren ausgeliefert ist.
Das klingt jetzt eher so harmonisch, die Nähe zu diesem Element. Ist es auch ein Kampf?
Es ist auch ein Kampf. Und das Besondere am Wasser ist, dass das Schöne und das Gefährliche ganz nah beieinander sind. Man schwimmt aufs Meer hinaus und es ist alles toll. Und dann zieht plötzlich ein Sturm herauf und die Gefahr ist groß. Also das macht aber die Faszination nicht weniger, sondern eher größer.
Und solche Situationen haben Sie vermutlich auch häufiger erlebt, nehme ich an.
Also ich bin schon oft unterwegs gewesen und ich dachte, ich komme nicht zurück, ja.
Und jetzt, 20 Jahre später, ist es immer noch eine Sucht für Sie?
Es ist immer noch eine Sucht, es gehört zu mir und es wird mich wahrscheinlich auch lebenslang begleiten. Gleichzeitig ist es so, dass sich das Thema Wasser aus meiner Sicht auch sehr verändert. Also es ist ohnehin das Element der Verwandlung, also ein sehr vielgestaltiges Element. Aber in diesen Zeiten, Zeiten auch des Klimawandels, ist Wasser auch nochmal auf andere Art und Weise kostbar geworden, nicht mehr so selbstverständlich, wie es vielleicht noch vor 20 Jahren war. Es ist eine knappe Ressource, eine gefährdete Ressource und von daher vielleicht auch ein politisches Thema mehr als ein poetisches.
Und ein ökonomisches natürlich auch.
Auf jeden Fall.
Sie haben von Gefahren gesprochen, in die Sie geraten sind. Hat sich das Schwimmen für Sie verändert, dadurch, dass das Wasser jetzt immer mehr auch zu einer gefährdeten Ressource geworden ist?
Ja, also einmal ist mir, glaube ich, beim Schwimmen sehr bewusst jetzt die Frage, wie lange noch? Wie lange geht das noch? Die Seen sind ja vergleichsweise sauber, zumindest in Deutschland, auch wenn es die Ufer leider nicht so sind. Aber in den Zeiten der Dürre, den letzten beiden Sommern, den letzten beiden Frühjahren war es ja so, dass die Wasserspiegel immer weiter gesunken sind. Und in jedem See, in jedem Fluss konnte man es spüren. Einige Flüsse waren ja auch nicht mehr schiffbar. Bei den Seen war es tatsächlich so, dass man diese Trockenränder überall gesehen hat. Und auf einmal dachte man, ich dachte es zumindest, diesem Grundwasserspiegel, dem ist irgendwie der Stöpsel gezogen. Und so langsam aber sicher ist das wasserreiche Mitteleuropa nicht mehr so wasserreich und nicht mehr dasselbe Land.
In Ihrem neuen Roman, Der brennende See, über den wir jetzt sprechen wollen, da geht es um diese Ressource Wasser, die gefährdet ist. Und wir haben zu Beginn über die Corona-Krise gesprochen. Es gibt außerdem gerade wieder eine weitere Krise, die virulenter wird, die Flüchtlingsthematik. Damit ist eigentlich die Klimakrise so ein ganz bisschen im Moment in den Hintergrund geraten. Aber darum geht es eben in Ihrem Roman, Der brennende See. Woher kommt dieser Titel eigentlich?
Ja, der Titel war für mich tatsächlich das allererste, was stand. Ich hatte einen Spiegelartikel gelesen über, das war 2017, einen Spiegelartikel im Juni, in dem über eine Stadt in Indien berichtet wurde, Bangalore, in der die Seen brennen. Und zwar buchstäblich. Also wo die
Chemikalien oder
sind so vergiftet, dass wenn gewisse meteorologische Bedingungen eintreten, Hitze und so weiter, Sonneneinstrahlung, dann fängt das Wasser Feuer. Und das Wasser Feuer fangen kann, das ist ja so weit von allem, was wir über die Elemente wissen, entfernt, dass ich gedacht habe, darüber muss ich schreiben.
Ja. Hm.
Und diese Stadt Bangalore hat mich erstmal sehr beschäftigt, weil es zum Beispiel auch so ist, wenn das Wasser nicht brennt und es mal regnet, dann fängt der See an zu schäumen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern der Schaum ist so groß und massiv, dass er in die Straßen der Stadt drängt und dass Palisaden gebaut werden müssen, damit die Straßen nicht durch den Schaum verstopft werden. Und also da ist mein Wasserherz richtig in Wallung, ins Bluten geraten. Und deswegen dachte ich, ich muss darüber schreiben. Und dann kamen eben diese sehr trockenen Frühjahre und Sommer 2018, 2019. Und ich habe gemerkt, das Wasser brennt auch hier. Auch unser Wasser verbrennt gerade.
Ja, das wollte ich Sie fragen. Der brennende See, dieser Roman spielt ja in Deutschland, in einer kleineren Stadt in Deutschland. Und es geht um einen Baggersee, der gefährdet ist, aus anderen Gründen allerdings, weil sich tatsächlich dafür Grundstücksspekulanten interessieren. Aber könnte so ein See hier auch brennen?
Also ich denke nicht aufgrund der Verschmutzung. Also da gibt es ja Gott sei Dank gewisse Regelungen. Jetzt haben wir die ganze Nitratdiskussion, die ist ja auch nicht ganz ausgestanden. Also wie viel Gülle darf ausgebracht werden, wie viel Düngemittel. Aber tatsächlich glaube ich, dass es da zumindest eine Form von Gewässerschutz gibt, die das Brennen, buchstäbliche Brennen von Seen verhindern wird. Aber es gibt zum Beispiel andere Gefahren. Es gibt also einmal die sinkenden Wasserspiegel. Es gibt die Erwärmung. Also die Fische sterben ja ab einer gewissen Erwärmung von Wasser, wenn das Wasser zu warm wird. Im Rhein war es ja vor ein, zwei Jahren auch schon so.
In den Meeren passiert
ja,
das natürlich auch.
Und damit verändert sich das gesamte Ökosystem. Und ab einem gewissen Punkt hat man eben auch das Algenwachstum. Und dann verbrennen die Seen nicht im buchstäblichen Sinne, aber sie verlanden und sind auch nicht mehr da. Und damit wird uns immer mehr die Lebensgrundlage entzogen. Denn wenn man nach Leben sucht, dann sucht man immer nach Wasser.
Warum haben Sie dann trotzdem diesen Titel gewählt, wenn es ja eigentlich etwas ist, was zumindest hier in Deutschland so nicht passieren kann, nur im übertragenen Sinne, wie Sie sagen?
Naja, es geht tatsächlich um das verdunstende Wasser, auch dann um die Wolken, die sich bilden oder eben nicht mehr bilden. Und auch das war so eine Erfahrung, also die Landschaft, man wird es sicherlich erkennen, die ich beschreibe, hat zwar teilweise etwas brandenburgische Züge, aber es ist im Kern Norddeutschland. Da, wo ich auch zur Schule gegangen bin, da, wo ich größte Teile meiner Kindheit verbracht habe. Und das ist ja sozusagen, diese norddeutsche Tiefebene ist ja so sumpfig und marschig, dass man denkt, das ist immer grün, das ist immer feucht.
Das kann gar nicht austrocknen.
Und das verändert sich gerade. Also das ist eine Veränderung. Da muss man nicht in die Zukunft gucken, die sieht man jetzt und hier. Und das hat mich beschäftigt und gleichzeitig eben in Brandenburg, Berlin lebend, habe ich im ganzen April letzten Jahres keine einzige Wolke gesehen. Und deswegen ist dieses Verschwinden von Wasser, das Verschwinden der Wolken, ist etwas, was mich beschäftigt. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal sagen werde, ich freue mich, wenn es regnet oder ich freue mich über die Wolken und jetzt ist es soweit.
Ist das etwas, das Sie sich vor 20 Jahren, als Sie auf dem blauen Sofa mit dem Buch vom Schwimmen saßen, hätten vorstellen können, dass Sie einmal einen Roman über diese Gefahren schreiben könnten würden, in denen sich das Wasser befindet?
Also ich hätte es mir nicht träumen lassen. Wenn ich es mir hätte träumen lassen, wäre es ein Albtraum gewesen tatsächlich. Und es ist auch etwas, was natürlich für viele Dinge symptomatisch ist. Wir stehen, glaube ich, schon am Beginn einer ganz großen Veränderung. Und was Sie gerade angesprochen haben, es drängen sich immer andere mediale Themen, wichtige Themen auch in den Vordergrund. Und ich wurde zum Beispiel auch schon gefragt, ja, was machen Sie denn, wenn das Klimathema durch ist, wenn das erledigt ist? Und ich befürchte, dieses Thema wird nicht erledigt sein. Also es werden andere Dinge auch mal wichtig sein, aber diese Veränderung ist so groß. Sie beginnt jetzt, sie ist sichtbar, fühlbar, spürbar. Aber sie ist so groß, dass sie uns unsere Lebzeit lang beschäftigen wird.
Es geht in diesem Buch zunächst um eine Frau mittleren Alters, Hannah. Und ihr Vater, ein Schriftsteller, ist gestorben. Und sie kommt also zurück in diese Stadt, um das Erbe anzutreten und um auch seinen Haushalt aufzulösen. Und da findet sie ein Foto von einer jungen Frau, die sie nicht kennt. Und das irritiert sie natürlich. Und sie macht sich auf die Suche nach dieser jungen Frau und findet sie schließlich. Und es ist eine Julia, eine junge Klimaaktivistin. Und Julia ist wütend. Sie macht also ihre Eltern verantwortlich, mitverantwortlich für, es geht um diesen See, über den wir schon gesprochen haben, dafür, dass eben dieser See gefährdet ist, also in seiner Natürlichkeit, in seinem Bestand. Und dieses Wütendsein, das ist wahrscheinlich etwas, das Sie auch kennen aus anderen Familien, möglicherweise aus Ihrer eigenen auch.
Ja, auf jeden Fall. Man merkt ja, dass so da eine jüngere Generation an Verantwortung gemahnt, auch Fragen stellt, unbequeme Fragen. Warum lebt ihr so, wie ihr lebt? Wie lebt man richtig? Dann auch die Diskussion, kommt beim Abendbrot Fleisch auf den Tisch? Und all diese alltäglichen Gespräche, die wir heute haben, die markieren einen beginnenden Generationenkonflikt, der manchmal weniger groß ist, weil sich viele Eltern ja auch mit den Schülerinnen und Schülern solidarisch fühlen, deren Interessen verstehen und auch mitvertreten. Aber es ist tatsächlich ja nicht nur eine Frage, wie sieht der Einzelne oder die Einzelne als Eltern und wie sehen das die Kinder? Es ist ja auch eine gesellschaftliche Frage. Es ist ja tatsächlich ein Konflikt, der deshalb entsteht, weil die arbeitende Bevölkerung, also die Eltern, die Verantwortlichen, an einem großen Betrieb mitarbeiten, der ja im Prinzip die Natur in dieser Weise in diese Bedrohungslage gebracht hat. Und die Frage, die man sich gefallen lassen muss, ist, warum macht ihr da mit? Warum kollaboriert ihr in dieser Weise und seid ihr nicht auch in irgendeiner Weise mit Schuld daran, dass es jetzt so ist, wie es ist und dass diese junge Generation vielleicht die erste ist, die diesen Klimawandel in vollem Umfang erlebt und die letzte ist, die ihn noch gerade verhindern kann.
Es geht um diesen Baggersee, in dem der Vater von Hanna jeden Tag gebadet hat. Er war ein leidenschaftlicher Schwimmer. Und nun soll dieser See tatsächlich Spekulanten in die Hände fallen und Naturschützer bemühen sich darum, dass das nicht passiert. Ein bisschen hat mich das alles erinnert natürlich auch an Fridays for Futures Demonstrationen. Die gibt es hier nicht, sie spielen hier keine Rolle, aber spielen Demonstrationen in der Stadt eine Rolle. Da wird nämlich auf krasse Weise demonstriert gegen diesen Verkauf des Sees. Ist das etwas, das Sie auch mit Ihrer Tochter erlebt haben? Sind Sie mit ihr auf Fridays for Futures Demonstrationen gegangen?
Ja, sehr viel sogar. Also wie alt ist einmal sie eigentlich? Wegen meiner Tochter, die ist 12 Jahre alt. Also in dem Alter auch, wo man natürlich diese politische Entwicklung und auch die Gespräche innerhalb der Schülerschaft schon sehr bewusst erlebt. Und zu einem Überfluss heißt sie auch noch Greta. Also das ist nicht sozusagen von uns Greta Thunberg nachempfunden. Ja. Aber wir hatten praktisch die gleiche Idee, nur irgendwie 2 Jahre oder 4 Jahre später. Und insofern, wenn man jetzt von Generation Greta spricht, dann ist es sozusagen in dem Fall meiner Tochter sogar auf den Namen genau die Generation Greta. Und in Potsdam, wo ich lebe, wo meine Familie auch lebt, da hat man natürlich durch das Institut für Klimafolgenforschung, durch sehr viele andere Institute, die dort angesiedelt sind, auch ein politisches Klima. Und es gab eben auch Ereignisse, die sind in dem Roman auch enthalten, Klimademonstrationen im letzten Sommer, wo die Wälder ringsum gebrannt haben und wo tatsächlich der Rauch über diese Demonstranten hinweggezogen ist und sich die ganzen Kinder und Jugendlichen die T-Shirts bis Mund und Nase hochgezogen haben. Und ich habe wirklich gedacht, ja, das ist eigentlich ein Bild, das müsste allen Leuten zeigen, dass wir an einem extremen Punkt angekommen sind. Mhm. Weil wenn sich die Kinder sozusagen nicht mehr versammeln können und demonstrieren können, weil sie Angst haben müssen, die Luft ist verschmutzt und gesundheitsschädlich, dann haben wir einen Punkt erreicht, wo die Bilder schon mehr sagen als die Worte, die man halten kann.
An diesem Punkt sind wir jetzt auch schon fast angekommen, aber aus anderen Gründen, nämlich aus Gründen der Corona-Krise. Ja. Greta Thunberg, habe ich gelesen, hat dazu aufgerufen, sich nur noch praktisch über das Internet zu versammeln, also die Demonstration erst einmal auszusetzen. Das ist ja irgendwie auch eine schlimme Situation, dass man nicht mehr auf die Straße gehen kann, um zu demonstrieren.
Genau, ich meine, in dem Fall muss man sagen, ist das einerseits natürlich eine Form von höherer Gewalt, so wie diese Pandemie jetzt über uns gekommen ist. Auf der anderen Seite versuche ich ja auch immer irgendwie, zumindest für mich persönlich, zu gucken, was ist die Chance in diesem Corona-Fall. Und tatsächlich sieht man ja, was passiert, wenn tatsächlich ein großer Notstand ausbricht, wie er jetzt ausgebrochen ist. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel darüber nachgedacht, was das Thema Klimanotstand bedeutet. Also die ganzen Kommunen, Potsdam auch, Berlin hat hier immer noch überlegt oder überlegt noch, haben ja den Klimanotstand ausgerufen. Passiert ist nach meinem Gefühl daraufhin nicht besonders viel. Jetzt erleben wir tatsächlich einen Notstand und wir sehen ja, wozu Menschen, Gesellschaften auch fähig sind, wenn es wirklich sein muss. Und ich wünsche mir etwas von diesem solidarischen und einsichtigen gemeinschaftlichen Verhalten auch für das Thema Klima. Und insofern muss man vielleicht in Corona auch eine Chance sehen, über die Art und Weise, wie wir zusammen Probleme lösen.
Trotzdem ist es ja merkwürdig, dass es in dem Fall des Klimas eben bisher so nicht passiert ist. Also dass tatsächlich Corona kommen muss, um so ein Verhalten zu provozieren.
Ja, das hat natürlich etwas damit zu tun, was wahrscheinlich auch große Teile der Klimabewegung zu Recht sehr frustriert. dass natürlich die Bedrohung immer noch so abstrakt ist, obwohl die Veränderung ja vor unseren Augen passiert, aber die Bedrohung ist immer noch so abstrakt, dass man sich zwar immer nur ins Reden, aber nicht ins Handeln bewegt. Und ich glaube, im Falle einer Krankheit, im Falle, dass Menschen sterben und so weiter, in diesem Fall ist es eben konkret genug. Und ich hoffe, dass es im Fall der Klimaveränderung nicht erst so weit kommen muss.
In Ihrem Buch beschreiben Sie diese eine Demonstration, schildern Sie schon als recht radikal. Also da wird mit toten Fischen um sich geworfen, um zu demonstrieren, dass eben die Fische sterben. Ist das tatsächlich so, dass Sie befürchten, dass diese Radikalisierung weiter fortschreitet?
Wir haben es in der Hand, würde ich sagen. Also wir haben es in der Hand, zu agieren und auch den Protestierenden zu sagen, eure Sache ist ja auch unsere Sache. Es heißt ja nicht Fridays für CO2-Ausstoßverminderung, es heißt auch nicht Fridays für Anti-Plastik, sondern es heißt ja Fridays for Future. Und im Prinzip ist ja sozusagen jede Generation daran interessiert, die Welt als einen guten Ort auch zu hinterlassen, also sie als guten Ort zu erben, hinterlassen zu bekommen, aber sie auch wieder auf eine gute Art und Weise zu hinterlassen. Und da sind wir, finde ich, tatsächlich als Gesellschaft weit davon entfernt. Wir müssen uns wahrscheinlich sehr von diesem Wegwerfkonzept verabschieden. Wir müssen unser Leben sicherlich auf teilweise unbequeme Art und Weise auch verändern. Und diese Bereitschaft, wenn die erkennbar ist, dann arbeiten wir gemeinsam daran, dass dieser Planet auf lange Zeit möglichst lebenswert bleibt.
Trotzdem beschreiben Sie diese Situation in der Familie von Julia als ein Riss. Also es geht wirklich ein Riss durch diese Familie, dadurch, dass sich Julia auf diese Weise radikalisiert. Es gibt kein gegenseitiges Verständnis mehr. Also da ist ja gar nicht mehr die Rede davon, dass beide Generationen da in Übereinstimmung sind, sondern ganz im Gegenteil. Und das wäre ja ein großes Problem, wenn sich dieser Riss durch die Generation so auf diese Weise vertiefen würde.
Ja, es ist tatsächlich so, das erlebe ich auch auf den Lesungen. Es gibt zwei ganz unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt die Erfahrung des Erschreckens darüber, dass es so ist. Das ist eigentlich eine wertvolle Erfahrung, dass man sich auch nochmal klar macht, dass es nicht normal ist, dass Kinder und Jugendliche auf die Straße gehen müssen, um uns werktätigen Erwachsene daran zu erinnern, dass wir eine Verantwortung tragen. Und es ist auch nicht normal, dass dann manche von den Erwachsenen die Kinder fragen, was sollen wir denn jetzt tun? Also, ne, das ist ja auch, wenn Greta Thunberg so durch diese ganze PR der Politiker gereicht wird und sie dann sozusagen von Greta den Segen wollen oder die Frage stellen, was sollen wir denn jetzt tun, dann finde ich, ist es verkehrte Welt. Denn eigentlich müssten wir ja auch Handlungskonzepte entwickeln und unsere Tatkräftigkeit beweisen. Wir sind ja die Erwachsenen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass, weil eine Schuld im Raum steht, fangen ganz viele Schuldverschiebungen an. Die Erwachsenen sagen, ich kann ja nicht anders, und sagen dann aber auch im nächsten Satz, ja, aber ihr lebt ja auch so, ihr fliegt ja auch herum und ihr macht ja auch Müll. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, nicht zu gucken, wo haben die anderen Unrecht, sondern wo haben die anderen Recht. Wo haben die Erwachsenen Recht mit ihren Bedenken? Wo haben die Jugendlichen, die Kinder Recht mit dem, was sie von uns fordern? Und nicht immer nur zu gucken, wie kann ich den Gegner diskreditieren, sondern wo kann ich ihm Recht geben und wo kann ich mit ihm zusammen was bewirken?
Interessant ist ja auch diese Figur, finde ich, der Hanna, weil sie eine Figur ist, die, ja, es ist so unsere Generation, würde ich sagen, also die Tochter des verstorbenen Schriftstellers, und sie ist im Grunde eine schwer fassbare Person, ganz anders als Julia, die ja ganz klar konturiert ist, aber auch als der Vater, als Hannas Vater. Und es gab ja diese Verbindung zwischen Hannas Vater und Julia durch das Foto, und Hanna, indem sie eben nachfragt, auch Julia kennenlernt, bekommt immer mehr über diese Verbindung auch heraus. Und da zeigt sich etwas, dass offenbar diese ältere Generation mehr Verständnis aufbringt für die jüngere Generation als die mittlere, also als die Elterngeneration. Machen Sie so etwas auch fest bei sich in der Familie oder bei, ja, auf diesen Demonstrationen letztlich auch?
Also es ist tatsächlich so, dass eine kuriose Erfahrung ist, dass die Großelterngeneration auf den Fridays for Future Demos, die ich erlebt habe, tatsächlich präsenter war als die Eltern oder die Werktätigen.
Ja, vielleicht auch, weil sie werktätig sind.
Genau, das ist sozusagen auch klar, dass man natürlich, wenn man arbeiten muss, nicht immer sagen kann, du Chef, es ist jetzt Freitag, ich gehe mal demonstrieren, ne, ich komme am Montag wieder. Das ist ja nicht so leicht. Ja. Aber ich glaube, es hat auch ein bisschen was Symptomatisches, weil die mittlere Generation, zu der wir ja auch gehören, sicherlich auch nicht nur der Arbeit wegen, sondern auch der Tatsache wegen, um diese vielen Probleme, die Komplexität, die eigene Ohnmacht auch wissend, auch sowas wie eine Art Scham empfindet oder vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Und ich spüre dieses schlechte Gewissen meinerseits ja auch, weil ich muss sagen, erst nach und nach wird mir bewusst, was ich alles für selbstverständlich erachtet habe und was nicht selbstverständlich ist. Also wenn wir heute eine lange Reise machen, diskutieren wir sehr lange darüber, wie kommen wir dahin. Früher war es für mich keine Frage. Und natürlich habe ich dadurch einfach lange nicht über diese Dinge nachgedacht. Und das ist ja auch eine Form von Versäumnis. Das muss ich mir anziehen. So. Und insofern, glaube ich, gibt es sowas wie ein schlechtes Generationengewissen. Und natürlich versucht man dann auch sehr schnell, sich selber wieder zu rechtfertigen, indem man den anderen irgendwelche Schuld zuweist. Und das ist, glaube ich, keine gute Lösungsstrategie.
Es geht ja auch um Erbe. Also nicht nur um das Erbe, das Hannah antreten möchte. Da sagen wir jetzt, verraten wir nicht, wie das ausgeht. Aber auch um das Erbe letztlich, das diese Generation den Kindern hinterlässt. Ja. Würden Sie das so sehen?
Auf jeden
sehen?
Fall. Und was Sie auch angesprochen haben, also diese Großelterngeneration ist ja auch noch durch eine ganz andere Protestkultur, also nicht alle, aber viele, durch eine ganz andere Protestkultur gegangen. Der verstorbene Schriftsteller, von dem gibt es Fotos, wie er auf gewissen Demos, Anti-AKW und so weiter, Demos aktiv ist. Und es gab ja mal ein Engagement. Es gibt übrigens auch, und das ist ja auch eine erschreckende Entdeckung, all die Diskurse schon. Die hat diese Großelterngeneration teilweise ja auch schon geführt. Also Grenzen des Wachstums, Club of Rome, 80er Jahre, das war ja alles da. Und nur jetzt führen wir diese Diskussion noch einmal im Hinblick auf diese Enkelgeneration, wenn man so will. Und wir führen sie natürlich unter einem viel größeren Handlungsdruck, weil aufgrund der alten Diskussionen ja wenig getan wurde.
Wollen Sie mit diesem Buch auch beitragen zu dieser Diskussion?
Also ich will zum Miteinander reden vor allen Dingen beitragen. Hannah, die Hauptfigur, die Protagonistin, ist eigentlich eine standpunktlose Figur, die so selber ins Straucheln gerät, weil sie von der Situation überfordert ist. Der tote Vater, diese Stadt, die sie nicht mag, zu der sie nicht gehört, die Spuren der Vergangenheit, die sich auftun, das ist alles nicht ihre Welt. Und deswegen ist sie keine, die eine feste Meinung hat. Sie nimmt nur wahr, sie nimmt einen Befund auf. All der Stimmen, all der Positionen, die um sie herum sind. Und das wollte ich eigentlich. Ich wollte keine weitere Meinung in den Raum stellen, sondern ich wollte eine Art hineinhorchen, hineingehen in diese Konflikte erzählen und eine Figur haben, die selber sucht und noch nicht gefunden hat.
Sie haben damit ein neues Thema ja auch für sich entdeckt und dann aber wieder nicht. Denn ich finde, das auch, es zieht sich im Grunde durch, dass Sie auch in Ihren anderen Büchern häufig Situationen beschreiben, wo Sie Krisen zusammenbringen mit Wasser. Ja. Also es geht einmal um diese Papierfabrikantenfamilie zum Beispiel, aber auch in Ihrem Erzählband, da muss ich gerade mal nach dem Wassererzählung, von 2014, da geht es ja auch um Beziehungen in Beziehung, kriselnde Beziehungen in Beziehung zum Wasser. Ja. Werden Sie dieses Thema weiter verfolgen?
Ja, also es ist tatsächlich so Wasser und Familie, wenn man so möchte, oder Wasser und Zusammenleben der Generationen. Das ist etwas, das ist mir wie in die Wege gelegt worden. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass sich der Mensch im Wasser spiegelt. Also wie wir leben, wie wir auch mit den Generationen untereinander umgehen, das spiegelt sich im Wasser und auch in der Qualität, der Schönheit von Wasser oder eben auch in seiner Zerstörung. Und insofern ist das ein Thema, was mich im Schreiben seit jeher begleitet, was sich aber eben aufgrund der aktuellen Lage doch sehr zugespitzt hat. Und insofern ist es vielleicht das dringlichste oder politischste Buch, was ich bisher geschrieben habe.
Ja, aber Sie können das Thema sozusagen weiter verfolgen. Das finde ich sehr, sehr spannend, auch wenn Sie es jetzt zugespitzt haben. Es gibt noch gar nicht so viele Bücher zum Thema, also belletristische Bücher, Romane zum Thema Klimawandel. Eher dient der dann häufig so als Kulisse bei irgendwelchen Dystopien oder so. Finden Sie, da müsste so ein Bewusstseinswandel unter den Autoren stattfinden, dass da einfach mehr zu diesem Thema erscheint, weil es so dringlich ist?
Also ich glaube, die große Frage ist, schreiben wir Science Fiction? Also es gibt ja diese neue Gattung, frisch getauft, als Cli-Fi, also Klima-Fiction. Und dann werden eben die großen Untergangsszenarien, die ausgestorbenen Welten und so weiter beschrieben. Ich glaube, diese dystopische Literatur bringt uns irgendwie nicht weiter. Wir sind teilweise dagegen ein bisschen immun und die Schrecken erschrecken uns ja nicht mehr. Warum sie also dann schreiben? Ich glaube, wir müssen, gerade weil die Debatte auch ja von Meinungen, von auch Tendenzen, Interessen so dominiert ist, wir müssen uns alle gemeinsam wieder zum Hinschauen, zum Miteinander reden und zum Sprache finden hinbewegen auf die Gegenwart. Also nicht so sehr die düsteren Zukunftsvisionen beschwören, sondern einfach genau hinschauen, was passiert jetzt gerade. Es passiert genug. Und wenn wir das genau sehen und wenn wir uns darüber verständigen, dann haben wir auch nicht das Problem, dass uns keiner glaubt. Weil das ist ein großes Problem, sowohl der Fridays for Future Bewegung als auch der ganzen Wissenschaft. Man hört es so, man glaubt es vielleicht zu 90%, aber nicht so sehr, dass man auch wirklich danach handeln würde, weil es ja immer noch irgendwie gut gegangen ist. Und wir werden nur glaubwürdig, wenn das, was wir beschreiben, auch wirklich erlebbar, erfahrbar, besprechbar ist. Und das wäre sozusagen mein Versuch, Gegenwart mehr zu beschreiben und nicht die Zukunft.
Ja, schön finde ich das Bild der Wolken. Sie haben am Anfang schon darüber gesprochen und das spielt eine große Rolle auch in Ihrem Roman, weil der Vater, der verstorbene Schriftsteller, der Vater von Hannah, ein Wolkenbuch geschrieben hat. Und Sie haben ja gesagt, die Wolken sind ein eindringliches Zeichen. Wenn sie ausbleiben, dann kommt kein Regen. Eine Frage noch zum Schluss, Herr von Düffel. Wie ist das mit dem Schwimmen und dem Schreiben? Gibt es da Gemeinsamkeiten?
Ja, also es gibt natürlich die große Gemeinsamkeit, dass das Schwimmen auch ein, und das Schreiben gleichermaßen ein Eintauchen in etwas sind. Ja. Also wenn man schreibt, dann taucht man, wenn man Glück hat, auch in eine eigene Welt ein. Und insofern ist es tatsächlich etwas Rauschhaftes im Idealfall und etwas, wo man dann wieder auftaucht und das Gefühl hat, ich bin ein bisschen ein anderer, wenn ich wieder auftauche. Es gibt aber tatsächlich auch die Wolken. Und ich muss sagen, über das Buch habe ich die Wolken für mich als Thema oder als vielleicht auch Fiktion entdeckt. Denn in jeder Wolke, so konkret sie ist, als Wetterereignis, steckt auch was Fantastisches. Wolken haben Formen, die einen zum Fantasieren bringen. Und das ist etwas Schönes, also dass die Wolken auch zum Träumen, zur Poesie mit einladen. Und ich glaube, mit dem Blick auf die Natur werden wir eher auch gerechter.
Dann gibt es vielleicht demnächst ein Wolkenbuch und Sie wären dann eigentlich auch bei dem Thema Wasser
geblieben. Ich wäre dem alten Schriftsteller in dem Buch dann ein bisschen genau. gefolgt, ja.
Ganz herzlichen Dank, John von Düffel. Sein neuer Roman heißt Der brennende See und ist im Dumont Verlag erschienen. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier bei uns waren auf dem alternativen blauen Sofa, alternativ zur Leipziger Buchmesse. Vielen
herzlichen
Dank.
Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
Auf dem blauen Sofa begrüße ich jetzt einen Mann, mit dem ich etwas Unmögliches versuchen werde. Wir werden versuchen, die Düfte der Welt nur in Worte zu fassen. Aber bevor wir das tun, herzlich willkommen, Karl Schlögel, eine aktuelle Frage. Wir hören sehr wenig über Corona in Russland. Liegt es nur an meiner individuellen Wahrnehmung oder gibt es da kein Coronavirus?
Doch, es gibt sehr wohl ein Coronavirus. Ich habe ein Visum beantragt und sollte in eine Woche nach Moskau fahren. Es gibt aber inzwischen einen Ukas des Bürgermeisters von Sobianin, dass alle, die aus Deutschland, Italien und noch ein paar anderen Ländern einreisen, sich in Selbstquarantäne begeben müssen und sich sogar melden. Ob das alle machen, weiß ich nicht. Aber es gibt diese Bestimmung und eigentlich möchte ich unter diesen Bedingungen jetzt nicht fahren. Man weiß ja gar nicht, was passiert, wenn man da ist und wenn man unter Quarantäne gestellt wird und man weiß auch gar nicht, was mit den Krankenhäusern da los ist.
Also es hat sehr kennen wir Zahlen, wie stark Russland betroffen ist?
Was die Fälle angeht, kann ich keine Zahlen. Es gibt Fälle, aber die Folgen sind ganz außerordentlich, weil zum Beispiel die russisch-chinesische Grenze in Fernost ist komplett geschlossen worden. Und das heißt, Millionen von Touristen, Arbeitern, Lieferanten, die aus China nach Fernost, russisch-Fernost gehen, sind ausgeblieben. Das ist eine wirklich große Katastrophe. Und was den Tourismus angeht, Moskau, Petersburg sind inzwischen ja Hauptdestinationen von Hunderttausenden von chinesischen Touristen. Sie bleiben alle weg, die Flüge sind eingestellt. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr gravierende Angelegenheit.
Es ist ja ein Glücksfall, dass Sie heute auf dem blauen Sofa bei uns sitzen, denn es gibt noch eine zweite aktuelle Entwicklung. Gestern hat die Duma, das Parlament, beschlossen, sich der Reform der Verfassung anzunehmen. Ist das ein Trick von Putin, sich weitere Amtszeiten zu genehmigen oder ist tatsächlich dahinter etwas Zukunftsweisendes, etwas, was auf Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht angelegt ist?
Also Zukunftsweisendes, ich finde, es ist, glaube ich, eher eine verheerende Angelegenheit. Er hat ja durchgesetzt, ich habe die Diskussion nicht alle verfolgt, aber ein paar Kommentare gehört. Er hat Nullifikatia, nennt man das im Russischen, die Nullifizierung, die Annullierung der ersten zwei Amtszeiten. Das heißt, die hat es gar nicht gegeben. Und er tritt sozusagen nochmal eine neue Präsidentschaft mit neuen Fristen ein. In 2036, glaube ich, soll das zu Ende gehen. Und das ist eine... Und es wird eine Abstimmung geben, die er wahrscheinlich auch gewinnen wird. Aber es ist eine verhängnisvolle Geschichte insofern, als natürlich die ganze, was notwendig ist für Russland, um ein modernes Land zu werden, sozusagen die Institutionen, die das Land braucht, um sich neu aufzustellen, die gibt es gar nicht. Sondern alles konzentriert sich auf diesen einen Mann. Es ist praktisch eine Zarenform des 21. Jahrhunderts. Und die Folgen werden sehr schlecht sein, obwohl es zunächst so scheint, er ist der Garant der Stabilität und so weiter. Aber es bedeutet Stillstand, es bedeutet Abbau und weitere Auflösung überhaupt von Institutionen, die die Modernisierung des Landes tragen können. Nein, das ist ein sehr schlechtes Datum. Ich bin aber sicher, dass er das Jahr 2036 wahrscheinlich nicht erreichen wird.
In Ihrem wirklich unglaublich lesenswerten Buch »Der Duft der Imperien« gibt es immer wieder solche Figuren wie Putin. Es sind plötzlich Leute, die auftauchen, die unglaublich stark sind, die es schaffen, die Geschäfte der Macht mit absoluter Stringenz an sich zu ziehen. Wenn Sie Putin als Duft beschreiben müssten, welchen Duft würden Sie ihm beisteuern?
Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich mir aber tatsächlich keine Gedanken gemacht, welcher Duft zu ihm passt. Wahrscheinlich wird es ein starker Männerduft sein. Es gab einen sehr, sehr bedeutenden Duft, nämlich Severny Nord, das beliebteste Eau de Toilette für Herren war. Und ich könnte mir vorstellen, dass er als guter Sowjetmensch auch dieses Parfum, was es in jedem Haushalt für Herren gab, dass er das benutzt hat. Ich weiß es aber nicht. Es könnte auch sein, dass er in seiner Zeit in der DDR schätzen gelernt hat, die Parfümerieindustrie der DDR. Mhm. Ja, in den 80er Jahren war es ja so, man hatte die Nase voll von den sowjetischen Parfums und man bevorzugte dann baltische, also aus Riga, oder man bevorzugte polnische, oder man importierte sogar Parfums aus Ägypten und anderen Ländern. Und natürlich, wer es sich erlauben konnte, aus westlichen Ländern. Aber wahrscheinlich hat er einen herben, starken Herrenduft. Würde ich annehmen, aber ich weiß es nicht.
Der Duft der Imperien machen Sie fest an zwei Ikonen der Parfümerie, nämlich an Chanel Nummer 5 aus Frankreich und Rotes Moskau. Beide stehen für Ideologien höchst unterschiedlicher Art, beide stehen für Blöcke, aber beide weisen auch überraschende Parallelitäten auf. Können Sie uns ein bisschen erzählen, was hat Sie bewogen, sich mit Parfums zu beschäftigen? Das ist noch nicht Ihr eigentliches Geschäft. Oder planen Sie einen Berufswechsel?
Nee, das ist in der Tat nicht mein Geschäft gewesen und ich habe auch nicht vor, bis zum Ende meiner Tage mich mit Parfums zu beschäftigen. Da müsste ich jetzt Chemie und ähnliche Dinge noch studieren. Es war kein Plan, eine Geschichte des 20. Jahrhunderts über einen Tropfen Parfum zu schreiben, sondern es war einfach eine ganz einfache Frage. Mir ist in den Jahren, als ich in Moskau studiert und gearbeitet habe, ein Duft aufgefallen. Vor allem im Bolschoi-Theater, im Konservatorium, also immer, wo es festlich zuging. Und ich wollte eigentlich nur eine Seite eigentlich über diesen Duft schreiben. Und ich bemerkte dann etwas ganz Merkwürdiges, nämlich, dass dieses Parfum sehr populär war, eine lange Tradition hatte, nach der Revolution gegründet war. Und was mich wirklich umgehauen hat, muss ich sagen, es beruhte auf einem Parfum, was vor der Revolution produziert worden ist. Nämlich noch dazu zum 300. Jubiläum der Romanow-Dynastie, also die durch die Revolution gestürzt worden ist. Und diese Sache, dass das populärste sowjetische Parfum auf einer Kreation vor der Revolution basiert, das war schon erstaunlich. Aber der nächste Schritt war dann, dass es eben eine französische Parfümfirma war, nämlich Raleigh und Brocard, die das hergestellt haben. Und dann fängt einfach etwas sich zu entfalten an, dem ich dann nachgehen musste, nämlich dass eben eine Linie aus diesem Parfum, die führte zur Gründung der sowjetischen Parfumindustrie, ja, die Neue Morgenröte hieß dieser Betrieb, der 1924 gegründet wurde. Und der andere Parfümeur, der ging nach Frankreich zurück, nach dem Bürgerkrieg, und traf auf Gabriel Coco Chanel. Und hat aus seinem Wissen und aus seiner Kenntnis der Parfümerie sozusagen einige Variationen vorgestellt. Und sie hat dann, so sagt die Legende, die Nummer 5 ausgewählt. Und was mich interessiert hat, war, dass es sozusagen eine Quelle, ein Quellgebiet für zwei parallele Parfümkulturen gegeben hat, die sich dann auch in den Biografien dieser Hauptpersonen und in den Schicksalen dieser Person niedergeschlagen hat, sodass ich eigentlich ganz unplanmäßig dann praktisch das ganze 20. Jahrhundert daran erzählen konnte. Und also ich wünschte mir, dass das Buch ein Anstoß ist für weitergehende Forschung, weil bisher ist es einfach so, der Westen erzählt seine Westgeschichte und die Moskauer und die Russen erzählen ihre Ostgeschichte, während das Faszinierende eben ist, dass es so etwas wie, es hat schon mal vor der Teilung der Welt eine Globalisierung gegeben, ja, und die Linien sind dann auseinandergelaufen und die Frage ist, was jetzt passiert. Das Rote Moskau ist eine Weile eingestellt gewesen nach dem Ende der Sowjetunion. Es wurde dann wieder begründet und es gilt heute bei nostalgisch gestimmten Leuten, ich hätte es auch mitbringen können, man kann es bestellen, gilt es so als eine Inkarnation oder Ikone. Und bei Chanel 5 ist das ja klar.
Sie beschreiben gerade so eindrücklich, dass dieser Duft in der Luft lag in Bolschoi oder anderen Theatern. Können Sie ihn beschreiben? Bei Chanel würde ich sagen, das kriegen wir irgendwie in Worten oder Bildern hin. Aber ich kann mir Rotes Moskau eben gar nicht vorstellen als Geruch oder gar nicht. Was fällt Ihnen ein als Bild?
Naja, also wenn ich ein Fachmann wäre, dann würde ich jetzt ein ganzes Spektrum von Begriffen, Bouquet entwerfen, das kann ich nicht. Was mir aber aufgefallen ist, es ist ein sehr kräftiges, blumiges nennt man das, oder öliges Parfum, während Chanel etwas viel Leichteres und fast etwas Chemisches hat, was die Chemiker dann erklären mit der Aldehyd-Einführung bei Chanel. Aber die Aldehyd-Geschichte, die war eben nicht erst bei Chanel 5, sondern die gab es schon vorher. Und auch Ernest Beau, der Parfümeur, der das entworfen hat, der hat bei seinen Kreationen von 1912, 1913 bereits mit Aldehyden gearbeitet. Also es ist nicht ganz erst in Frankreich entstanden.
Woher kamen denn in Russland oder in der Sowjetunion die Rohstoffe für Parfums? Weil wir wissen alle, im Hinterland von Cannes liegt Grasse. Das ist das Zentrum der französischen Parfümindustrie, eigentlich das Zentrum der europäischen Parfümindustrie. Aber wo liegt es in der Sowjetunion? Ja. Wo lag es da?
Also in Russland war es so, Russland war ja schon Teil mal eines globalisierten Marktes. Und die französischen Firmen, die alle ins Zarenreich gegangen sind, die hatten sehr viel Profit gemacht. Sie hatten einen riesigen Markt, also von Warschau oder Lodz bis zum Pazifik, bis Vladivostok, einschließlich China, Persien. Und sie wurden versorgt, also von den klassischen Herkunftsregionen für alle diese Duftstoffe, einschließlich Frankreichs, aber auch aus dem Vorderen Orient und anderswoher. In der Sowjetunion ging man dann daran, sozusagen ein autarkes System zu schaffen. Und da es ja ein riesiges Reich ist mit subtropischen, tropischen und anderen Regionen, war es eigentlich kein Problem. Also es bot sich an, die Krim als klassischer Ort für die Produktion von solchen Duftstoffen, Blüten und so weiter.
Also wir wissen, es sind Orangenblüten, die da reingehören.
Jasmin,
ja.
Schwierige
Lavendel vielleicht.
Ja, war es dann schon mit Moschus.
Ja.
Und es gab die zentralasiatischen Regionen, die ja eine reiche Duftstofftradition haben. Ja? Und es ist sehr wichtig zu sehen, dass es in der Sowjetunion fast so etwas wie eine imperiale Parfümerie gegeben hat, also mit sozusagen nationalen Ausprägungen in Taschkent, das war anders als in Armenien, in Georgien wieder anders als im Baltikum. Und es gab dann auch so eine Verschiebung, dass besonders schöne und beliebte und populäre Parfums eben gerade aus anderen Regionen kamen.
Chanel Nummer 5 steht ja eigentlich für ein kapitalistisches Ausdrucksmittel. Man trägt es, weil man dazugehören will. Man trägt es, weil es schick ist. Und es hat auch seinen hohen Preis. Bei Rotes Moskau ist das, glaube ich, anders. War Rotes Moskau immer als proletarisches Parfum angelegt? Und warum ist es überhaupt entstanden, neben dieser Geschichte, dass der französische Ursprung bestand?
Nein, es war eigentlich nicht ein proletarisches, sondern es war ein Duft sozusagen der oberen Klasse. Ja. Aber es gab natürlich eine Auseinandersetzung überhaupt um die Frage von Parfums. Ja. Und die ganze Auseinandersetzung in den 20er Jahren ging ja darum, muss man nicht Parfums überhaupt als Verkörperung von Dekadenz, von Bourgeoisie, von Verzärtlichung und so weiter ablehnen. Und stattdessen, ich habe ja in dem Buch auch so ein Plakat, wo so ein proletarischer Herkules steht und auf so einer Seifen- und Parfümreklame, der mit dem Drachen des Kapitalismus kämpft. Ja. Und es gab eine wirkliche Auseinandersetzung zwischen sozusagen den Vertretern, also derer, die sich erlauben konnten, Duftstoffe der Bourgeoisie zu benutzen, und andere, die das ablehnten. Und das hat sich dann geändert, sozusagen mit der Herausbildung einer neuen Aufsteigerklasse in den 30er Jahren, in der Stalinzeit. Und das ist eigentlich die Zeit, wo sozusagen die sowjetische Parfümindustrie im großen Stil ausgebaut wird. Ja? Und da spielt eben dieser andere Parfümeur, der Auguste Michel, eine ganz bedeutende Rolle. Also der auch aus der vorrevolutionären französischen Industrie kam. Und dessen Schicksal, und da kommt eben Parfüm und Politik wieder zusammen, ist eben unklar. Ja? Das Einzige, was ich von ihm gefunden habe, war ein Interview aus dem Jahr 37, also das Jahr des großen Terrors mit Hunderttausenden Verhaftungen und Exekutierten. Und er verschwand in dieser Zeit auch. Und man weiß nicht, ist er umgekommen, was gut möglich ist, als Vertreter einer bürgerlichen Kultur, als jemand, der aus Frankreich stammte. In dieser Zeit wurden ja Spione und Schädlinge und so weiter gesucht. Es kann auch sein, dass er untergetaucht ist. Also man weiß nicht, was mit ihm passiert ist, aber man weiß, dass derjenige, der das Interview mit ihm geführt hat, der wurde verhaftet in 37 und später erschossen. Es waren sehr begabte Schriftsteller im Übrigen. Also hier kann man eigentlich wieder sehen, dass politische Verhältnisse und eben dieses Objekt des Luxus, wenn man so will, irgendwie miteinander zu tun hatten.
Und auch immer Personen mit diesen Düften verbunden waren. Coco Chanel, klar, kennen wir alle. Aber dass Rotes Moskau auch mit einer starken Frau verbunden war. Erzählen Sie darüber. Es war die Frau von Molotow.
Es war die Frau von Molotow, und als solche ist sie auch meistens bekannt. Oder ich kannte sie, oder jeder Sowjetunion-Historiker kennt sie. Aber sie war eben noch etwas anderes. Ja? Und das war für mich dann der Schlüssel. Sie war zeitweise, also erstens war sie sehr lange Leiterin dieser Parfümfabrik, Novaya Zarya, und dann war sie zeitweise Volkskommissarin, die einzige Frau unter den Volkskommissaren für Leichtindustrie, und darunter fiel auch die Parfümerie und die Kosmetikindustrie. Das heißt, diese Frau ist so etwas wie ein Pendant, aber ein ganz anderes als Coco Chanel, die sozusagen auch mit der Macht sehr zusammenhing, wie man weiß.
Und als Kollaborateurin mal ganz gut in Verruf kam, oder?
Nein, das ist auch so. Ich meine, das ist ja belegt, dass sie in der Zeit der deutschen Besatzung von Paris, dass sie immer im Ritz war, dass sie zusammen mit den Deutschen, mit den Kulturoffizieren war, dass sie Liebhaber hatte, dass sie auch im Übrigen in Berlin war, um einen Neffen frei zu bekommen, der zur Zwangsarbeit in Deutschland war. Nein, das ist bekannt. Nicht bekannt ist eben diese Geschichte von Polina Schemtschuzina Molotowa, eine Frau, die aus einem Städtel in der Ukraine stammte, die im Bürgerkrieg gekämpft hat. Eine emanzipierte Frau, die sich dann um Frauenarbeit in der Kommunistischen Partei verdient gemacht hat. Molotow hat sie sehr früh kennengelernt in den 20er Jahren. Und es war offensichtlich auch ein Liebespaar. Es war nicht eine politische Heirat. Und sie war dann eben mit Molotow immer im engsten Kreis. Ja, sie wohnte zusammen, wenn man so will, auf dem Flur vis-à-vis von der Wohnung von Stalin. Sie war sehr gut befreundet mit der zweiten Frau von Stalin, die sich das Leben genommen hat, 32. Und sie hatte eben auch eine politische Karriere und ist mit diesem Parfum insofern verbunden. Sie soll angeblich den Verschluss in Form einer Zwiebelkuppel erfunden haben. Und spektakulär wurde die Sache eben dann, sie wurde 39 in gewisser Weise degradiert. Aber das Wichtige war dann, in 48 ist sie ausgeschlossen worden aus der Partei. Sie wurde verhaftet und verbannt für 5 Jahre also die Frau immerhin des damaligen noch Außenministers Molotow. Und sie war 5 Jahre in der Verbannung jenseits des Ural, in Ort in der kasachischen Stadt.
Aber als Stalinistin? Oder was?
Nein,
was
war der sie Grund? Wurde, sie wurde unter dem Vorwurf, sie sei eine Agentin des amerikanischen Imperialismus und des Zionismus. Mhm. Und dahinter stand wahrscheinlich nicht nur der Antisemitismus, den man bei Stalin vermuten kann, sondern erstens, dass Molotow getroffen werden sollte, aber auch, dass ihre Verbindung, die sie hatte als prominente Frau zum jüdischen antifaschistischen Komitee, was 1941 gegründet worden ist, um sozusagen den Holocaust in der Welt bekannt zu machen und die Solidarität weltweit im Kampf gegen Hitler zu mobilisieren, da war sie involviert. Und nach 1945 gab es ja so etwas wie ein Totschweigen des Holocaust. Man durfte darüber nicht reden, weil das sozusagen eine Hervorhebung der Juden gewesen ist. Und sie wurde angeklagt. Wir kennen die Verhörprotokolle. Und es lief alles auf einen Schauprozess hinaus. Und also die meisten der im Geheimprozess gegen das jüdische antifaschistische Komitee Angeklagten sind ja umgebracht worden. Ja? Nur aus den Verhörprotokollen geht hervor, dass sie alles bestritten hat. Sie hat alles, was man ihr unterstellt hat, dass sie Agentin sei, dass sie mit ihrem Verwandten in Palästina und in Amerika lebhafte Verbindungen hatte oder dass sie sogar ihre Untergebenen sexuell verführt habe. Das hat sie alles ganz kategorisch abgelehnt. Aber trotzdem, ja, und das ist das eben wiederum Kennzeichnende, sie hat eben, als sie erfahren hat, dass Stalin tot ist, sagt man, fiel sie in Ohnmacht. Ja? Beria hat sie kommen lassen in die Lubjanka, um ihr zu sagen, sie, also 5 Tage nach dem Tod von Stalin, sie könne nach Hause gehen. Ihre erste Frage soll gewesen sein, wie geht es Josif Vissarionowitsch Stalin? Mhm. Und er sagte ihr, dass er gerade gestorben ist. Und das war für sie ein Schock. Und es ist bezeugt, bis zum Ende ihres Lebens, also sie lebte sehr lange, hat sie alle Auffassungen ihres Mannes Molotow geteilt. Also alle Rechtfertigungen des großen Terrors, sie hat alles bis zum Ende mitgemacht.
Es gibt in Ihrem Buch einen Begriff, der mich völlig fasziniert, nämlich der Begriff der Zeitheimat. Bei aller Parallelität von Ereignissen, von Personen, von Handlungen, gibt es etwas, was die beiden auch verbindet. Was ist Zeitheimat?
Zeitheimat ist eigentlich ein Begriff, den ich schon lange verwende und übernommen habe von Ilja Ehrenburg, der immer zwischen Moskau, Berlin und Paris hin und her gependelt ist. Und er hat diese Zeit, vor allem die 20er, als seine Zeitheimat, die sowohl, er fühlte sich in Paris, in Berlin, in Moskau in dieser Zeit zu Hause. Ja? Und ich benutze das auch in dem Sinne, dass es trotz dieser Konkurrenz oder dem Antagonismus der Systeme gab es Dinge, die übergreifend waren. Ja? Und das ist im Fall von dieser beiden Parfums oder auch der Mode. Ja. Chanel war ja eine ganz bedeutende Modeschöpferin. Das war, wir nehmen Abschied von der Belle Époque. Wir haben die Nase voll, also von diesen Reifröcken und von diesen ganzen aufgeplusterten. Wir wollen sozusagen moderne Frauen haben, die sollen bequem angezogen sein, die sollen einfach sein, sie sollen aber auch geschmackvoll sein. Also Kleidung für die selbstbewusste, selbstbestimmte, berufstätige Frau. Und eine ähnliche Diskussion gab es in der Sowjetunion. Und da gab es wiederum eine Person, Nadezhda Lamanova, die auch schon vor der Revolution für den Zarenhof gearbeitet hat. Sie hat wunderbare Sachen entworfen, also Verbindungen, sehr anspruchsvoll von Mustern aus der Volkskunst, der Folklore mit modernem Design. Und ich habe in dem Buch auch 2 Abbildungen, also von dem kleinen Schwarzen von der Gabrielle Chanel, wie aber auch Entwürfe von der Nadezhda Lamanova. Man wüsste nicht.
Es ist absolut überraschend. Sie listen das auf in 1,5 Seiten, diese Parallelitäten. Ja. Und sie sind wirklich verblüffend, weil wir überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass es so viele Ähnlichkeiten in 2 völlig unterschiedlichen ideologischen Systemen geben könnte.
Aber das ist sehr wichtig, weil diese lange Trennung Ja, also erst durch den Krieg, dann durch diesen langen Nachkrieg, den Kalten Krieg. Sozusagen, es sind zwei getrennte Welten, die sich gar nicht mehr kannten. Und ich würde eben sagen, selbst eben bei den Düften könnte man versuchen, sozusagen das herauszubekommen, was der Zeit allgemein eigen war, auch wenn es ganz verschiedene parallele Modernen waren, wenn ich das mal so sage.
Aber es waren doch olfaktorisch ein absolutes Chaos-Zeitalter, weil die Düfte, die Gerüche, die Gestänke so extrem unterschiedlich waren. Hat die Beschäftigung mit diesem Thema Ihren Duftsinn, Ihre Wahrnehmung von Düften geschärft oder verändert?
Ich bilde mir ein, dass ich immer schon etwas, dass für mich das etwas Bedeutendes war, sozusagen die Dinge auch zu schmecken und zu riechen. Aber mir wurde es klar, dass es ein großes Thema ist, ja, das man eigentlich bearbeiten müsste. Und das Buch ist ja eigentlich jetzt nur ein Anstoß auch für weitere Arbeit. Ja. Man müsste systematisch das machen in Kooperation. Ja. Und es gibt in Russland eine große Bereitschaft und einen Vorlauf dazu, um das zu machen. Also systematische Arbeit steht bevor und ich sehe das nur als einen Vorlauf oder als eine Anregung, die noch sehr viele andere Facetten hat. Ja.
Absolut, ja. Wir sind schon bei der letzten Frage. Welchen Duft würden Sie unserem Zeitalter, also unserem heutigen Tag attestieren?
Dem heutigen Tag?
Ja, also natürlich unserer Zeit heute.
Ja, ja. Das ist gar nicht so einfach, weil ja im Augenblick alles mit diesen sozusagen, das sind zwar keine Gerüche und Düfte, aber man
ist sozusagen... Es liegt in der Luft.
Ja, es liegt in der Luft. Es liegt in der Luft, dass man Abstand hält, dass man sich nicht mehr berühren darf, dass man achten soll und so weiter. Und insofern ist das, also ich könnte dem keinen Duft zuordnen, aber es gibt gerade, jetzt wurde ein Stück aufgeführt, Decamerone. Mhm. Ja, also wo dieses Motiv sozusagen Gastmahl der Götter in der Zeit der Cholera oder der Pest, ein puschkinisches Motiv, wo das eigentlich, ich will nicht sagen mit Händen zu greifen ist, aber in der Luft liegt. Und na, ich würde sagen, jetzt sieht man ja überall die Leute, die mit Desodorant und Desinfizierungsapparaten rumlaufen. Und insgesamt ist unsere sozusagen die globalisierte Welt oder die moderne Welt ja eine desodorierte und desinfizierte Welt.
Vielleicht eine aseptische.
Eine aseptische Welt. Und man merkt, dass selbst das nicht ausreicht, um sich vor solchen unbemerkten Dingen zu schützen.
Also, meine Damen und Herren, wenn Sie Ihren Duftsinn schärfen möchten, dann lesen Sie unbedingt dieses grandiose Buch, Der Duft der Imperien von Karl Schlögl. Herzlichen Dank für Ihren Besuch im Blauen Sofa.
Ich bedanke mich.